Es begrüßt Sie Alina Resanova. Manche von Ihnen standen vielleicht mal im Stau, weil die Bauern mit Traktoren oder Klimaaktivisten die Fahrbahn blockierten oder weil wegen einer Kundgebung die Straßen gesperrt waren. Demonstrationen und Proteste sind oft unbequem. Sie stören, sie sind laut, denn nur so können sie Aufmerksamkeit erzeugen. Und manchmal gelingt es den Protestierenden auch, ihr Anliegen durchzusetzen. Das Wahlrecht für Frauen oder Ehe für alle sind auch AktivistInnen zu verdanken. In den kommenden 25 Minuten bei Leben im rbb24 Inforadio wollen wir über Demonstrationen sprechen. Wann mobilisieren sich Menschen und was motiviert sie, auf die Straße zu gehen? Darüber spreche ich mit dem Buchautor Friedemann Karich. Und wir besuchen die Vorbereitung einer Karfreitagsprozession. Berlin ist die Hauptstadt der Demonstrationen. Jeden Tag sind 10 bis 20 Versammlungen bei der Polizei angemeldet. Große Demonstrationen mit mehreren tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die durch die Straßen ziehen, aber auch Mahnwachen, Kundgebungen oder andere öffentliche Aktionen von nur wenigen Engagierten. Einige finden regelmäßig statt, wöchentlich oder sogar täglich. Ursula Voss-Henrich hat Menschen getroffen, die für ihr Anliegen beharrlich auf die Straße gehen.
Montagvormittag auf der Janowitzbrücke in Berlin-Mitte. Es ist kalt und windig. Autos und Busse rasen über die breite Straße. Passanten in dicken Jacken gehen eilig zum S-Bahnhof. Um Punkt 10:30 kommen drei Frauen und ein Mann mit großen Taschen auf den breiten Gehweg. Routiniert entrollen sie Transparente und befestigen sie am Brückengeländer. Falun Dafa, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht steht da knallrot auf Gelb.
Falun Dafa ist eine Kultivierung. Man kultiviert sich innerlich nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht.
Wenn diese Elemente fehlen, so erklärt der kleine ältere Herr, dann gäbe es Krieg und Streit und Unannehmlichkeiten. Seinen Namen möchte er nicht nennen, aber dies ist seine Botschaft.
Falun Dafa ist eine Methode, die man das bei sich ändert, zu Gute zu ändert. Also man ändert sich dauernd in innen. Wenn ich mich ändere, die Umgebung ändert sich auch.
Die spirituelle Bewegung, die sich Falun Dafa oder Falun Gong nennt, ist vor 30 Jahren in China entstanden. Mit Meditation, Bewegungs- und Atemübungen sowie strikten Moralvorstellungen sollen Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht geübt werden. Die Praktizierenden dieser Bewegung werden in China verfolgt. Vor allem darauf will die kleine Gruppe auf der Janowitzbrücke aufmerksam machen. Auf einem der Transparente sind blutige Fotos zu sehen, die brutalen Organraub an Falun Dafa-Anhängerinnen belegen sollen.
Ich versuche, die Leute bekannt zu machen, was in China chinesische Kommunisten mit den Leuten umgehen, was sie antun. Daher stehe ich hier.
Er selbst ist kein Chinese, deswegen traut er sich auch ins Mikrofon zu sprechen. Seine chinesischen Mitstreiterinnen wollen sich nicht äußern. Der Ort ist schließlich nicht zufällig gewählt. Direkt gegenüber ist die chinesische Botschaft. An jedem einzelnen Tag im Jahr, ohne Ausnahme, gibt es diese Mahnwache immer vormittags um 10:30. Der Herr in der braunen Lederjacke ist Rentner und an drei Tagen in der Woche dabei.
Wir stehen hier, um zu zeigen, was für eine Leid die Praktizierenden in China an sich ergehen lassen müssen, weil sie gute Menschen sein wollen. Viele Menschen leben lang suchen nach Wahrheiten, was wir sind. Warum leben wir hier? Wir leben in einem Labyrinth. Ich will den Leuten zeigen, dass man aus diesem Labyrinth rauskommt. Das ist gut für sich selbst, gut für die Familie, gut für die Gesellschaft, gut für diese Welt. Das ist alles Herzenssache.
8 Stunden später am Potsdamer Platz eine andere Mahnwache. Etwa 10 Leute im Alter zwischen 40 und 70 haben sich vor dem Eingang zum Bahnhof versammelt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Auf die Gehwegplatten ist ein großer Kreis gemalt. Darin Lichterketten, Kerzen, Plakate und runde Pappschilder mit Aufschriften wie Liebe, Frieden, Vertrauen, Offenheit, Zuneigung, Schönheit, Wille, Wahrheit. Mehrere 8-zackige Sterne sind mit Kreide auf den Boden gezeichnet. In einem Metallkorb brennt ein kleines Holzfeuer. Eine Frau in grüner Kapuzenjacke und dickem Schal greift zum Mikrofon.
Das ist hier eine spirituelle Mahnwache für den Frieden. Wir wollen den Frieden mit allen Völkern dieser Welt leben. Wir stehen für bedingungslose Menschenrechte. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und so wollen wir mit euch gemeinsam den Fokus auf die Erhöhung der energetischen Frequenzen und die Befreiung aus Fremdbestimmung hin in Eigenverantwortung lenken.
Celale heißt die Sprecherin. Ihre Initiative sei der spirituelle Teil der Gruppe Wir sind viele, die schon lange und immer wieder auf die Straße geht und sich auch an den Montagsdemos in Berlin beteiligt hat, erklärt sie.
Wir denken, dass wir sehr stark auch über den Äther wirken können. So wie wir alle mitbekommen, wenn irgendwo Krieg ist, fühlen wir uns auch nicht so gut, auch wenn wir keine Nachrichten gucken. Genauso können wir auch wirken, indem wir versuchen, heilsame und friedvolle Energien in den Äther zu setzen.
Ratlos blicken einige Passantinnen und Passanten auf die Zeichnungen und Botschaften auf dem Boden des Platzes. Sie können sich hier auch selbst einbringen und etwas zeichnen oder schreiben, fordert Celale sie auf. Dafür gibt es Pappe und Kreide.
Wir werden auch gleich noch weitere kleine Sachen auslegen. Da kann man sich dann draufstellen. Man kann sich mit der Weisheit in sich verbinden und die Weisheit in sich hervorholen und in den Äther aufsteigen lassen.
Jede Woche, immer montags um 18 Uhr, steht Celale mit ihrer Gruppe am Potsdamer Platz. Hans Boos gehört dazu.
Auch bei minus 8 Grad. Das war spannend, aber es ging mit Feuer. Wir haben ja eine Feuertonne. Naja, vor allem geht es ja erstmal selber darum, in den Frieden in sich zu finden. Also das hilft mir, dass ich überhaupt irgendwas tun kann oder mache. Aber ich finde, malen und tanzen und Freude haben, diese 2 Stunden, manchmal auch 3, ist wunderschön.
Ursula Fuß-Henrich hat die Kundgebungen für uns besucht. Was können Menschen damit erreichen, wenn sie immer wieder auf die Straße gehen? In ihrer Umgebung, in den Medien, in der Politik? Und warum braucht Protest langen Atem? Der Journalist und Buchautor Friedemann Karich hat dazu ein Buch geschrieben mit dem Namen Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Ich habe ihn als erstes gefragt, was die Erfolgsfaktoren eines friedlichen Protests sind.
Ich habe ein Buch über friedlichen Protest geschrieben, nicht nur, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, friedlich zu bleiben, sondern weil er auch besser funktioniert. Das zeigt die Forschung ganz klar. Es gibt einige wenige Erfolgsfaktoren, an die man sich halten muss. Und der erste ist tatsächlich, friedlich zu bleiben und in demokratischen Regeln zu bleiben, weil man dann einfach anschlussfähiger ist. Man will mehr Leute mobilisieren, man will wachsen als Bewegung, man will Einfluss gewinnen. Und je friedlicher man bleibt, je vernünftiger man bleibt, desto mehr Menschen können sich dem eben anschließen. Das heißt nicht, dass man immer nur brav demonstrieren geht. Man kann sehr viele verschiedene, auch sehr irritierende, disruptive Taktiken einsetzen. Aber wenn man sozusagen im demokratischen Bezug bleiben will und wenn man sicherstellen will, dass die Leute einen verstehen und dass die Leute mitmachen, dann sollte man friedlich bleiben. Und dann kann man wirklich in einer Demokratie unheimlich viel erreichen.
Welche Beispiele für Proteste haben Sie gefunden, die zu positiven gesellschaftlichen Veränderungen geführt haben?
Das Interessante an Protest ist, dass wir eigentlich für jeden Konflikt, den wir mit Protest bearbeiten wollen, schon ein positives Beispiel haben. Wir müssen nur hingucken. Wenn wir uns die aktuellen Proteste gegen Rechtsextremismus anschauen, da gibt es sehr gute Beispiele und sogar wissenschaftliche Studien dazu aus Griechenland, aus Frankreich und aus Italien vor allem, wo Menschen gegen Rechtsextremismus aufgestanden sind. Als 2020 die rechtsextreme Lega Nord von Matteo Salvini in Italien drohte, über 30% der Stimmen bei einer Wahl zu bekommen, da gründete sich die Graswurzelbewegung namens Die Sardinen. Und da haben Menschen einfach ganz einfach gesagt, es reicht uns, wir stehen jetzt gegen Rechtsextremismus auf, wir protestieren, wo auch immer VertreterInnen dieser Partei auftreten und haben es tatsächlich geschafft, und das ist wissenschaftlich gut belegt, überall dort, wo man protestiert hat, im Vergleich zu den Orten, wo man nicht protestiert hat, bis zu den Wahlen, der Partei wirklich einige Prozentpunkte abzujagen. Das zeigt, Protest wirkt wirklich. Es ist signifikant nachweisbar. Es ist besser zu protestieren, als nicht zu protestieren, aber man muss es durchhalten. Man muss dabei bleiben. Man darf nicht nach einem Mal aufgeben oder große Ergebnisse erwarten. Und dann kann man tatsächlich einer Partei Prozentpunkte abjagen.
Sie schreiben, zwischen einem Drittel und rund der Hälfte der Deutschen sind chronisch unzufrieden mit der Demokratie. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?
Also es ist doch völlig verrückt, dass wir in einem so freien System leben, um das uns, glaube ich, viele Menschen auf dieser Welt zu Recht beneiden, in Frieden, Sicherheit, Wohlstand, mit immensen Möglichkeiten, jeden Tag etwas zu tun, mich zu engagieren. Und die meisten Leute leben unzufrieden weiter vor sich hin. Die meisten Leute schimpfen auf die da oben. Die meisten Leute vertrauen tatsächlich Parteien nicht mehr, vertrauen vielleicht dem System Demokratie auch immer weniger. Das sehen wir in Studien. Aber auf die Idee, selber etwas zu bewegen, kommen die wenigsten. Und ich glaube, das liegt an einer immensen Ohnmacht. Es liegt an einer mangelnden Selbstwirksamkeit. Und es liegt auch ehrlich gesagt an einer gewissen Bequemlichkeit und einer Undankbarkeit gegenüber dem, was Protest schon erreicht hat. Denn selbst die Demokratie an sich, aber sicherlich das Frauenwahlrecht oder die Ehe für alle, viele, viele Errungenschaften unseres heutigen modernen Zusammenlebens in einer westlichen Demokratie sind durch Protest erreicht worden. Und gleichwohl betrachten wir dieses Mittel des Einzelnen, auf die Straße zu gehen oder sich anderweitig zu engagieren, immer mit einer riesigen Skepsis. Und wenn es dann Protestbewegungen gibt und die wagen es auch noch, wie vielleicht die letzte Generation, etwas unorthodoxe, disruptive Mittel zu benutzen, dann haben wir 82 Millionen Protestforscherinnen in diesem Land, die alle ganz genau von der Seitenlinie bis besser wissen, wie man hätte protestieren sollen oder dass dieser Protest in jedem Fall illegitim ist. Ja, und das wundert mich. Deswegen habe ich mich auch selbst in die Verantwortung genommen und habe gesagt, naja, wo hast du denn dich ehrlich gesagt schon politisch denn wirklich aktiv engagiert und warum so wenig eigentlich in den 41 Jahren meines Lebens? Ja, und dieser Frage gehe ich im Buch eben nach. Wann beginnen Menschen wirklich sich zu mobilisieren und warum tun wir das allermeistens nicht?
Und wann ist der Punkt erreicht, an dem Menschen auf die Straßen gehen? Oder was hält sie davon ab?
Zum Glück erleben wir in Deutschland ja gerade, dass die Protestkultur sich ein wenig verändert und sehr viele Menschen auf die Straßen gehen, weil sie empört sind, weil sie moralisch verletzt sind von den Plänen der Rechtsextremisten, von den Umfragewerten der AfD, weil sie sagen, das ist nicht mein Deutschland. Also diese, ja, Ungerechtigkeit, die man sieht, die man anklagen will, die man verhindern will, die ist natürlich immer der Auslöser. Die psychologische Forschung weiß aber sehr genau, das alleine reicht nicht. Ich muss überzeugt sein, dass mein Protest auch etwas bewirkt. Ich muss überzeugt sein, dass die Gruppe, in der ich mich zusammenfinde, und dieses Kollektiv kann natürlich sehr verschieden aussehen, dass wir etwas zusammen erreichen können. Und das hält die Leute wirklich auch im Protest, denn spontaner, kurzfristiger Protest, der ist gut und schön, der bringt aber nicht viel. Alle erfolgreichen Protestbewegungen in der Geschichte waren langfristig, waren sehr hartnäckig. Ja, und da muss man dann schon sehr überzeugt davon sein, dass das, was man tut, das Richtige ist und auch etwas bewirkt. Weshalb ich sehr hoffe, dass die aktuelle Protestbewegung gegen rechts in Deutschland hartnäckig bleibt und ein kollektives Gruppenbewusstsein entwickelt, dass sie endlich politische Selbstwirksamkeit hat und wirklich etwas ausrichten kann.
Wie produktiv ist es eigentlich, wenn Demonstrierende Slogans wie, Zitat, ganz Berlin gegen die AfD verwenden? Und ist es problematisch, so intensiv zu betonen, dass man gegen etwas und nicht für etwas ist?
Ich glaube, man überfordert Protest, wenn man von ihm sozusagen immer schon Gesetzesentwürfe und Petitionen erwartet, die perfekt ausformuliert sind. Im ersten Moment ist es erstmal die Darstellung einer moralischen Verletzung, die Gründung einer Gruppe, die dagegen vorgeht. Ja, und im Falle jetzt der Proteste gegen Rechtsextremismus ist es hochgradig sinnvoll, weil man ist nun mal einfach gegen eine Partei. Man ist gegen die Zerstörung der Demokratie von rechts außen. Wieso sollte man da irgendeine Tarnung, sich sozusagen einen Handschuh anziehen, der das irgendwie verdeckt. Man will, dass die AfD so wenig Macht wie möglich bekommt. Und das funktioniert, denn Menschen, die vielleicht noch unentschlossen sind in ihrer Wahl, Menschen, die vielleicht schon mal die AfD gewählt haben, dieses Mal darüber nachdenken, es wieder zu tun, die überlegen sich das jetzt zweimal aus mehreren Gründen. Erstens natürlich macht es Eindruck, wenn eine große Gruppe einem widerspricht. Man merkt, okay, da gibt es Leute, die haben wohl gute Gründe, diese Wahlentscheidung anzuzweifeln. Zweitens wird natürlich die Normverletzung, dass man eine rechtsextreme Partei wählt, nochmal viel deutlicher gemacht von einer Mehrheitsgesellschaft. Die Inhalte, die keiner irgendwie unterstützen könnte, wie zum Beispiel diese furchtbaren Deportationen, die angeplant sind, die werden noch einmal ganz deutlich gemacht. Und man sieht auch, vielleicht sind wir doch in der Minderheit. Das Narrativ der Rechten von der schweigenden Mehrheit ist kaum durchzuhalten, wenn überall in Deutschland Hunderttausende demonstrieren. Also da gibt es gute Gründe dafür, dass ein Dagegen sehr gut funktionieren kann.
Sagt Friedemann Karich. Die Partei AfD wird vom Verfassungsschutz in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem, in einigen als Verdachtsfall geführt. Über Demonstrationen sprechen wir in dieser Sendung Leben im rbb24 Inforadio. In letzter Zeit fanden immer wieder Proteste von Bauern statt, die mit Traktoren die Straßen blockierten. Auch die Aktivisten der letzten Generation griffen zu dem Mittel der Straßenblockade. Der Buchautor Friedemann Karich hat sich mit der Berichterstattung über beide Bewegungen und mit ihren Strategien in seinem Buch auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, ob man diese Proteste und die Reaktionen darauf vergleichen kann.
Der Vergleich des Umgangs zeigt einfach ein enormes Missverhältnis unserer Betrachtung zwischen, sagen wir mal, links-progressiven Protesten und eher reaktionären, vielleicht sogar rechten Protesten. Wenn die Klimabewegung sich benommen hätte wie die Bauern in den letzten Wochen und Monaten, dann wäre sie als Terrorvereinigung eingestuft und die wären alle im Gefängnis gelandet. Und die Bauern hat man weitestgehend agieren lassen. Und das zeigt, da wird gar nicht mehr mit zweierlei Maß gemessen. Der Ausdruck stimmt gar nicht mehr, da wird überhaupt nicht mehr gemessen, und selbst grüne Politiker wie Cem Özdemir, selbst denen fällt es schwer, da präzise zu fassen, was eigentlich noch legitim ist. Ich würde sagen, nachts um eins mit Treckern hupend durch Berlin fahren ist nicht legitim. Sich auf einer Straße festzukleben im Sinne eines zivilen Ungehorsams, darüber muss man dann immer wieder diskutieren. Grundsätzlich muss man sagen, Protest ist kein Schönheitswettbewerb und keine Beliebtheitsskala, sondern Protest ist immer ein Schlagen nach dem Alarmknopf, und der muss laut sein, der muss auch unbequem sein an manchen Stellen, aber ich bin mir sicher, das, was wir von den Bauern teilweise gesehen haben, mit dem Blockieren von Politikern, mit dem Bedrohen des politischen Gegners, mit dem Unmöglichmachen von Veranstaltungen der Grünen in Süddeutschland, das ist absolut antidemokratisch und überschreitet jegliche Legitimität eines Protestes.
Sie sind nicht nur Buchautor, sondern auch Journalist. Haben Sie keine Angst, dass man Ihnen vorwirft, Sie seien ein Aktivist, wenn Sie so offen sagen und schreiben, man solle sich an Protesten beteiligen?
Der Vorwurf namens Aktivist, der bringt mich eigentlich zum Schmunzeln, weil für mich ist das weder eine abwertende Beschreibung noch etwas Unangenehmes. Ich finde eigentlich, ich habe große Bewunderung für viele AktivistInnen, und ich finde eigentlich, jeder sollte Aktivist oder Aktivistin sein für etwas, was einem am Herzen liegt. Für mich persönlich verläuft eine ganz klare Trennlinie. Ich rufe zu keinen konkreten Protesten auf. Ich mache keine Werbung für irgendeine Sache. Ich betrachte das Phänomen Protest und seine Beispiele, seine erfolgreichen, seine nicht so erfolgreichen Ausprägungen immer noch mit einer gewissen Distanz. Gleichwohl bin ich aber ja auch Bürger dieses Staates, und gleichzeitig sehe ich ja auch viele Dinge, die schieflaufen, und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir generell als BürgerInnen dieses Landes einen anderen Umgang finden, als immer nur zu meckern. Und ich glaube, dass Protest da in vielen Fällen einfach ein sehr guter ist, und die große Skepsis, gerade auch von JournalistInnen gegenüber Protest, glaube ich, die müssen wir überwinden. Protest ist erstmal etwas Positives, auch wenn er nervt, auch wenn er laut ist, auch wenn er mir persönlich nicht immer gefällt oder meine Ziele vertritt, dass wir protestieren können, ist ein unglaubliches Privileg, und Milliarden Menschen auf der Welt würden liebend gerne diese politische Freiheit haben, die wir haben, die kämpfen dafür, die bezahlen dafür mit ihrem Leben. Schauen wir mal in den Iran, was die Leute da auf sich nehmen, wie mutig die sind. Insofern finde ich, sind wir in Deutschland manchmal sehr bequem, wenn nicht sogar arrogant, und sollten bei Leuten, die sich tatkräftig engagieren, so ein kleines bisschen die Skepsis fallen lassen und uns eher fragen, warum wir eigentlich nichts haben, wofür wir auf die Straße gehen.
Das war der Buchautor Friedemann Karich im Gespräch über Proteste und warum friedliche Demonstrationen viel mehr erreichen können, als wir denken. Sein Buch »Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt« erscheint am 14. März im Ullstein Verlag. Sie hören die Sendung Leben im rbb24 Inforadio. Wenn Christinnen und Christen ihre Überzeugungen auf die Straße tragen wollen, haben sie zwei Möglichkeiten. Die erste, sie schließen sich einer politischen Demonstration an oder veranstalten selber eine. Die zweite, sie veranstalten eine Prozession. Denn Prozessionen sind, so sagt es die Definition, geistliche Umzüge. Sozusagen eine Demonstration für Gott, nur dass im Unterschied zu politischen Protesten gebetet und gesungen wird. Selbst im nicht sehr gläubigen Berlin finden immer wieder Prozessionen statt. Kirsten Dietrich hat mit einigen dafür Verantwortlichen gesprochen.
Um die Marienkirche rauscht, wie überall in Berlins historischer Mitte, der Straßenlärm. Schwer vorstellbar, dass das am Karfreitag in knapp 3 Wochen ganz anders sein wird. Dann muss der Verkehr außen vor bleiben, zumindest für 1,5 Stunden Prozession.
Der Karfreitagsgottesdienst beginnt in der Kirche. Auf den Altarstufen liegt das große grüne Kreuz. Und wenn der Gottesdienstteil offiziell eigentlich beendet ist, geht der aber weiter, indem man das Kreuz rausträgt.
Das bedeutet, es ist liturgisch gesehen eigentlich ein langer Gottesdienst von Gründonnerstag bis Ostersonntag.
Alexander Brozapka ist einer der Organisatoren der Karfreitagsprozession, zusammen mit Christiane Bertelsmann.
Die Pfarrpersonen, die an der Prozession teilnehmen, tragen deswegen ihre Talare, was sie sonst nicht tun außerhalb des Gottesdienstes, weil die Prozession eine gottesdienstliche Handlung ist.
Man merkt schon, die Prozession ist ein frommes Ereignis, aber eines, das auch starke Bilder erzeugen möchte. Pfarrer und Pfarrerinnen in schwarzen Talaren, die graue Stadt, historische Gebäude und mittendrin ein 3 Meter hohes grün gestrichenes Kreuz.
Wir machen auch dadurch deutlich, dass wir keine Demo sind oder sowas, sondern dass wir wirklich den Glauben auf die Straße tragen.
Warum ist Ihnen das wichtig, dass es nicht mit einer Demo verwechselt wird?
Naja, demonstrieren tun wir natürlich auch etwas, nämlich unseren Glauben.
Auch wenn man beim Stichwort Prozession wahrscheinlich eher an die katholische Kirche denkt, der Impuls dafür, durch Berlins Mitte am Karfreitag wieder eine Prozession ziehen zu lassen, war tatsächlich ein evangelischer. Der evangelische Kirchenkreis Stadtmitte entschied 2010, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Im Namen der evangelischen Landeskirche und von Anfang an auch zusammen mit katholischer Kirche und orthodoxen Gemeinden. Rund 500 Menschen gehen inzwischen mit, von der Marienkirche über Berliner Dom und Neue Wache bis zur St. Hedwigskathedrale. Engagierte Gläubige und zufällige Passanten, erzählt Christiane Bertelsmann vor dem Berliner Dom.
Und das ist eigentlich ganz schön, weil sich gerade hier an dieser Station vom Dom, wo so viele Gäste aus aller Welt sind, sich auch einige Leute ganz spontan anschließen. Manche bleiben sogar bis zum Schluss.
Und wer mag, kann auch selbst das Kreuz tragen oder genauer mittragen.
Wer das Kreuz trägt, gerade in den ersten 2, 3 Stationen, ist es schon fest vorgesehen. Und dann haben wir aber, ich glaube, ab der neuen Wache immer 1, 2 Posten, wo wir Teilnehmende fragen, wer Lust hat, das Kreuz zu tragen.
Es gibt viele, die das Bedürfnis haben, dieses Kreuz auch ein Stück zu tragen. Das Kreuz muss von insgesamt 6 Personen getragen werden. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir es allen ermöglichen, die das Bedürfnis haben, dieses Kreuz symbolisch ein Stück zu tragen, das Kreuz auf sich zu nehmen, dass sie das auch machen können.
Und dabei schweigen. Nur wenn das Kreuz stillsteht, wird es lauter. An jeder Station wird ein passender Text vorgelesen, der zum Beispiel an das Leiden unter Krieg oder Klimaerhitzung erinnert oder an die Verfolgung queerer Menschen. Ganz anders klingt das am katholischen Feiertag Fronleichnam, dieses Jahr Ende Mai. Fronleichnam ist der Prozessionstag. Mit Gesang, Weihrauch und Heiligenbildern ziehen katholische Christen durch ihre Städte. Geistliche und Ministranten in den schönsten Messgewändern. Mittendrin, unter einem Baldachin, ein besonderer Behälter aus Glas.
Wir zeigen etwas, ja. Wenn wir den Leib Christi, also das gewandelte Stück Brot, von dem wir glauben, da ist Jesus wirklich gegenwärtig, durch die Straße tragen und es zeigen, dann nennt sich dieses kunstvolle Schaugerät Monstranz.
Sagt David Hassenforder, katholischer Pfarrer in der Gemeinde St. Johannes der Täufer im Spandauer Südwesten.
Wir tragen Jesus in der Monstranz durch die Straßen und das kommt ja von Zeigen, von Demonstrieren. Wir zeigen Jesus die Welt und wir zeigen der Welt den Gott, an den wir glauben. Bringen diese beiden miteinander in Berührung und Begegnung. Von daher hat es was Demonstratives, ja. Aber es hat auch eine Tiefe.
Wobei gerade die Spandauer Fronleichnamsprozession immer auch schon als Demonstration verstanden wurde. Als eine der wenigen Gelegenheiten nämlich, bei denen im preußischen Staat die kleine Minderheit der Katholiken öffentlich ihren Glauben zeigte. Preußen verbot die Prozession Ende des 19. Jahrhunderts. Danach waren die Katholiken gehalten, ihre Prozessionen in der Kirche oder maximal im nächstgelegenen Park durchzuführen. Erst letztes Jahr schlossen sich zum ersten Mal seit 150 Jahren alle katholischen Gemeinden Spandaus zusammen und bewegten sich mit ihrer Prozession wieder mitten durch die Altstadt.
Ich habe gerade bei den Jugendlichen, bei den Messdienerinnen und Messdienern dann gesehen, wie schön das für sie war, einfach so an einem Straßencafé vorbeizugehen in ihrer Kleidung und mit Liedern und Gebeten und einfach so diese Öffentlichkeit wahrzunehmen. Das tut, glaube ich, den Menschen gut, die an so einer Prozession teilnehmen, dass ihr Glaube vielleicht immer etwas Exotisches ist, aber eben auch etwas, was in unserer Gesellschaft seinen Platz hat.
Natürlich könne man auch in der Kirche eine Prozession durchführen, sagt David Hassenforder. Jede Kombination von Bewegung und Gebet gelte als Prozession. Aber wichtiger sei es doch, auch aus den Kirchen herauszugehen, gerade in säkularen Zeiten wie diesen.
Es ist einerseits ein religiöses Ereignis für uns, aber es ist eben auch ein Ereignis, wo wir der Öffentlichkeit uns zeigen, ja, und zeigen, Mensch, hier mitten unter euch gibt es Menschen, die glauben an Gott. Die beten und die beten auch für euch. Im besten Fall macht das vielleicht neugierig.
Ähnlich drückt auch der evangelische Pfarrer Alexander Brotzapka aus, warum ihm die Prozession zu Karfreitag wichtig ist.
Wir sind in der evangelischen Kirche dabei, manche älteren Formen und gerade die Dinge der Zeichenhandlungen, das in die Öffentlichkeit hinaustragen, wieder neu zu entdecken, um unseren Glauben auf die Straße zu bringen und eben nicht im stillen Kämmerlein zu bewahren.
Das war das Magazin Leben im RBB 24 Inforadio. Von Ihnen verabschiedet sich Alina Rezanova.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.